Damen und Herren, bekanntlich wurden in die Schriftensammlung, die wir das Neue Testament nennen und die als solche Sammlung aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts stammt, 4 Evangelienschriften aufgenommen, die Evangelien nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas und nach Johannes in dieser Reihenfolge. Nur bezeichnet das Wort Evangelium ursprünglich keine Schrift, sondern die christliche Botschaft als solche. Insofern gibt es also nach urchristlicher Überzeugung nur ein Evangelium. Und deshalb kann Paulus, als in der Gemeinde zu Galatien falsche Lehrer auftreten, der Gemeinde vorhalten, dass sie sich zu einem anderen Evangelium verführen lässt. Und er schreibt dann, obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Von dieser Bedeutung, in der Evangelium die eine christliche Botschaft bezeichnet, wurde der Begriff dann auf die Schrift übertragen, die diese Botschaft enthält. Wenn das Markus-Evangelium mit den Worten beginnt, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, so kann man zweifeln, ob Evangelium von Jesus Christus noch im ursprünglichen Sinn einer Botschaft zu verstehen ist oder schon das schriftliche Markus-Evangelium bezeichnet. Jedenfalls muss man davon ausgehen, dass vor der Sammlung des Neuen Testamentes mit seinen 4 Evangelienschriften in den einzelnen christlichen Gemeinden als Ausdruck des einen Evangeliums auch nur jeweils eine Evangelienschrift in Gebrauch war. Die Tatsache, dass im Neuen Testament 4 Evangelienschriften nebeneinander begegnen, ist deshalb angesichts des einen Evangeliums von Anfang an als nicht unproblematisch empfunden worden, zumal ja die Berichte der 4 Evangelisten nicht in allem übereinstimmen, vieles unterschiedlich erzählen und auch die Worte Jesu keineswegs immer im gleichen Wortlaut bringen. Wir wissen, dass in der großen und einflussreichen Kirche Syriens nach der Bildung des Neuen Testamentes über lange Zeit hinweg nicht die 4 getrennten Evangelien in Gebrauch waren, sondern vor allem eine Evangelienharmonie, also eine Schrift, welche die 4 vorhandenen Evangelien zu einem Evangelium zusammenfügte. Der Verfasser dieser Evangelienharmonie, Diatessaron, genannt aus 4, die leider nur in kleinen Bruchstücken auf uns gekommen ist. Den Verfasser kennen wir mit Namen. Es war der syrische Theologe Tatian, der in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts längere Zeit auch in Rom gewirkt hat und möglicherweise seine Evangelienharmonie dort, kaum dass das Neue Testament gebildet worden war, in griechischer Sprache abgefasst hat. Jedenfalls konnten in einer solchen Harmonie die Unterschiede und die Besonderheiten der 4 Evangelien ausgeglichen werden. Auf die Dauer setzten sich aber auch in der syrischen Kirche die 4 getrennten Evangelien durch. Und das könnte damit zusammenhängen, dass Tatian ein radikaler Asket war, der vor allem die sexuelle Enthaltsamkeit forderte und möglicherweise solche Gedanken auch in seiner Evangelienharmonie propagiert hatte. Jedenfalls aber zeigt sein Unternehmen, dass das Nebeneinander von 4 Evangelien schon in früher Zeit als problematisch empfunden wurde. Bereits der erste christliche Schriftsteller, der sich überhaupt auf die Sammlung der 4 Evangelien bezieht, nämlich der Bischof Irenäus von Lyon, der gegen Ende des zweiten Jahrhunderts schrieb, hat sich mit dieser Problematik beschäftigt und die Aufnahme von 4 Evangelien in das Neue Testament zu rechtfertigen versucht. Er bezieht nicht nur die 4 Gestalten, die der prophetische Verfasser des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung des Johannes, in einer Vision um den Thron Gottes stehen sieht, auf die 4 Evangelien, sodass seitdem der Löwe, der Stier, der Mensch und der Adler als Symbole von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gelten und zu den beliebtesten Darstellungen in der christlichen Kunst zählen. Er erklärt auch, dass es weder mehr noch weniger als 4 Evangelien geben könne. Und diese Feststellung begründet er mit folgenden Worten. Da es nämlich in der Welt, in der wir uns befinden, 4 Gegenden und 4 Hauptwindrichtungen gibt und die Kirche über die ganze Welt ausgesät ist, das Evangelium aber die Säule und Grundfeste der Kirche ist, so muss sie naturgemäß auch 4 Säulen haben, die von allen Seiten Unsterblichkeit aushauchen und die Menschen beleben. Daraus ergibt sich, dass der Logos, als er den Menschen sich offenbarte und sein 4-gestaltiges Evangelium gab, das aber von einem Geiste zusammengehalten wird. Denn da Gott alles nach Maß und Zahl gemacht hat, so musste auch die Gestalt des Evangeliums wohl abgefasst und wohl berechnet sein. Wenn Irenäus die 4-Zahl der evangelischen Schriften in Beziehung zu den 4 Himmelsrichtungen setzt, so gibt er uns ohne Frage eine nachträgliche Deutung und Rechtfertigung dieser 4-Zahl, die bei der Sammlung der 4 evangelischen Schriften noch keine Rolle gespielt hat. Historisch gesehen haben wir nämlich davon auszugehen, dass die einzelnen Gemeinden jeweils diejenige evangelischen Schrift, die bei ihnen im Gebrauch war, in die Schriftensammlung des Neuen Testamentes aufgenommen wissen wollten. Und da in den verschiedenen Gemeinden unterschiedliche Evangelien in Gebrauch waren, fanden sich auf diesem Wege 4 evangelischen Schriften zusammen. Ob die einzelnen Gemeinden das nun als Bereicherung ansahen oder als Irritation, sie konnten in jedem Fall damit zufrieden sein, dass jeder Gemeinde das Evangelium, mit dem sie vertraut war, nun auch im Rahmen des Neuen Testamentes begegnete. Freilich stellt sich damit die Frage, und das ist ja die Frage, der wir uns in verschiedener Richtung zuwenden wollen, wie konnten überhaupt mehrere Evangelienschriften nebeneinander und nacheinander entstehen? Diese Frage ließe sich auch auf jene Evangelienschriften ausweiten, die nicht oder nicht mehr in das Neue Testament aufgenommen wurden. Denn auch in späterer Zeit wurden noch manche Evangelien verfasst, wir nennen sie die apokryphen Evangelien, von denen manche ganz oder teilweise erhalten geblieben sind, die meisten uns aber nur mit ihrem Namen überliefert werden. Wir beschränken diese Frage indessen auf die 4 in das Neue Testament aufgenommenen Evangelienschriften, zumal sie zweifellos die ältesten aller Evangelien sind, von denen die späteren, die apokryphen Evangelienschriften allesamt abhängen. Mit der Frage nach dem Ursprung der einzelnen Evangelienschriften hat man sich schon in der alten Kirche beschäftigt. Denn keines der 4 Evangelien enthält in sich selbst den Namen seines Verfassers. Vermutlich wusste man anfangs dort, wo ein Evangelium entstanden ist, wer es verfasst hatte. Aber auf diese Kunde legte man offensichtlich keinen besonderen Wert, denn jede Evangelienschrift war ja ein Evangelium von Jesus Christus. Auf dessen Namen kam es an, nicht auf den des Verfassers. Als man aber mehrere Evangelien zusammenstellte, musste man sie voneinander unterscheiden. Und das geschah, indem man sie einzelnen Verfassern zuschrieb. Deshalb begegnet uns seit der Bildung des Neuen Testamentes das Evangelium von Jesus Christus nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas und nach dem Bericht des Johannes. Also das eine Evangelium nach dem Bericht der verschiedenen Verfasser. Matthäus und Johannes sind die Jünger Jesu aus dem Kreis der 12 Apostel. Markus, ein gebürtiger Jude, war zeitweilig Mitarbeiter des Paulus sowie Begleiter des Barnabas, gilt aber früh auch schon als Dolmetscher des Petrus, über ihn werden wir ja gleich ausführlicher noch reden. Lukas, ein Heidenchrist, war vom Beruf Arzt und begegnet in den Briefen des Paulus unter dessen Gefährten. Man weiß schon früh, also am Ende des 2. Jahrhunderts, als die 4 Evangelien im Neuen Testament waren, auch weitergehende Einzelheiten über die Abfassung der Evangelien zu berichten. Und man hält im Allgemeinen die Reihenfolge, in der die 4 Evangelien im Neuen Testament stehen, auch für die zeitliche Abfolge ihrer Entstehung. Matthäus also, der Älteste, habe in Palästina sein Evangelium geschrieben, und zwar ursprünglich in hebräischer Sprache. Markus, an zweiter Stelle stehend, habe nach dem Tod des Petrus in Rom aufgezeichnet, was ihm von den Lehrvorträgen des Petrus in Erinnerung geblieben war. Lukas habe sein Evangelium für die heidenchristlichen Gemeinden des Paulus verfasst. Und Johannes habe in hohem Alter in Kleinasien die leiblichen Evangelien seiner Vorgänger durch ein geistliches ergänzen wollen, womit schon auf einen Unterschied in der Art dieser Schriftstellerei hingewiesen wird. Nun ist allerdings unwahrscheinlich, dass man zu der Zeit, als man die 4 Evangelien einzelnen Verfassern zuschrieb, um sie voneinander unterscheiden zu können, überhaupt noch Erinnerungen an die ursprünglichen Verfasser besaß. Und man geht heute in der Regel davon aus, dass diese Zuschreibungen auf bloßen Vermutungen beruhen. Erst recht können dann die weitergehenden Nachrichten über die näheren Umstände, unter denen die Evangelien abgefasst worden sein sollen, keinen Anspruch auf historische Zuverlässigkeit erheben. Man hat sie in der alten Kirche mehr oder weniger aus dem erschlossen, was man über die 4 Namensträger, denen die Schriften zugeschrieben worden waren, wusste oder zu wissen meinte. Außerdem gehen die genannten Nachrichten aus der alten Kirche davon aus, dass die Evangelisten unabhängig voneinander geschrieben haben, je nachdem, wo sie schrieben und welche Erinnerungen sie mitbrachten oder aus anderem Munde aufgriffen. Das aber war, wie wir seit langem wissen, nicht der Fall, sodass auch aus diesem Grund die Nachrichten aus der alten Kirche über die Verfasser und die Abfassungsverhältnisse der Evangelien zu bezweifeln sind. Wollen wir also die Entstehungsumstände der einzelnen Evangelienschriften, ihren Ort, ihre Zeit, ihre Leser, die Absichten der Verfasser klären und wollen wir dabei auch die Frage zu beantworten versuchen, wie es überhaupt zu der Mehrzahl der Evangelien gekommen ist, müssen wir deshalb von den späteren Überschriften der Evangelien absehen und ihren Inhalt ins Auge fassen. Diesen Inhalt hat jeder Evangelist auch dann eigenartig oder eigenwillig gestaltet, wenn sich sein Stoff mit dem Stoff anderer Evangelien deckt. Und wenn wir die jeweilige Eigenart der einzelnen Evangelien auf das beziehen, was wir im Übrigen von der Geschichte der frühen Kirche wissen, kann es uns mit einiger Sicherheit gelingen, jedem der Evangelien seinen Ort in dieser Geschichte zuzuweisen und damit zugleich diese Geschichte selbst durch die Evangelien weiter zu erhellen. Bei dieser Aufgabe hilft uns die Quellenkritik der Evangelien. Die historische Erforschung der Evangelienschriften hat nämlich als ein sicheres Ergebnis gezeitigt, dass die Evangelisten, wer immer sie gewesen sein mögen, wir nennen sie weiter natürlich bei ihren traditionellen Namen, keineswegs gänzlich unabhängig voneinander geschrieben haben, sondern dass man bestimmte literarische Beziehungen zwischen unseren 4 Evangelien feststellen kann. Viele Erzählungen überliefern sie wörtlich so gleichlautend, dass man dafür nur einen gemeinsamen schriftlichen Ursprung annehmen kann. Denn wenn unabhängig voneinander erzählt worden wäre, müsste der Wortlaut der Erzählungen viel unterschiedlicher ausgefallen sein. Weiß man aber, dass ein späterer Evangelist ein älteres Evangelium als Quelle benutzt hat, so lässt sich an den Änderungen, die er an seiner Quelle vornimmt, seine eigene Hand besonders deutlich erkennen. Und diese Eigenhändigkeit ist es ja, die uns Auskunft über ihn selbst, seine Interessen, seine Zeitumstände, seine Gemeindeverhältnisse und so fort, also über den Evangelisten als Schriftsteller gibt. Als der Kirchenvater Augustin um das Jahr 400 eine Schrift, De Consensu Evangelistarum, veröffentlichte, in der er die Übereinstimmung der vier Evangelien nachzuweisen versuchte, erklärte er beiläufig, das kurze Markus-Evangelium sei nur ein Auszug aus dem längeren, an erster Stelle stehenden Matthäus-Evangelium. Er setzte sich insoweit also im Widerspruch zu der damals allgemein herrschenden Meinung, die jeden Evangelisten selbstständig schreiben ließ. Augustin zufolge hat Markus das Matthäus-Evangelium nur verkürzt, und in der Tat enthält das Markus-Evangelium fast ausschließlich Überlieferungen, die sich auch im Matthäus-Evangelium finden. Augustins Ansicht dürfte zwar nicht zutreffen, aber sie beruht auf der richtigen Beobachtung, dass viele Gemeinsamkeiten in den Evangelien auf gemeinsame schriftliche Überlieferungen zurückgehen müssen. Schon das Vorwort, das der Evangelist Lukas seinem Doppelwerk, er hat ja sein Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben, darauf werden wir zu gegebener Zeit dann in 3 Wochen eingehen, weist auf die Tatsache hin, dass es irgendwelche literarischen Beziehungen zwischen den Evangelien gegeben haben dürfte. Lukas beginnt nämlich mit der Bemerkung, bekanntlich hätten schon viele einen Bericht über die Ereignisse verfasst, über die er auch berichten wolle. Er kennt und benutzt also ältere Schriften. Und wenn er diese Schriften auch nicht beschreibt, so liegt doch die Erwägung nahe, dass zu ihnen auch eines der anderen Evangelien gehört haben möchte, die wir kennen. Jedenfalls aber ist bemerkenswert, dass Lukas sich nicht damit begnügt, einfach die älteren Schriften weiterzugeben, sondern dass er es unternimmt, in ihrer Kenntnis ein neues Evangelium zu schreiben. Er schreibt in seinem Vorwort, ich hielt es für gut, allem von Beginn an genau nachzuforschen und es der Reihe nach aufzuschreiben. Man meint aus diesen Worten eine gewisse Kritik des Lukas an seinen Vorgängern heraushören zu können. Unzweifelhaft aber genügten Lukas für seinen Zweck, für seine Leser, die Schriften seiner Vorgänger nicht. Er wollte einen anderen und, wie er überzeugte, angemesseneren Bericht geben als sie. Er verstand sich als Evangelist also nicht einfach als Berichterstatter oder Tradent von älterer Überlieferung, sondern als Schriftsteller, der von eigenen Interessen geleitet wurde und der das Überlieferte in neuer Form darstellte. Wir werden sehen, dass diese Beobachtung für alle Evangelisten zutrifft. Und damit haben wir eine erste und grundlegende Antwort auf die Frage erhalten, warum eine Mehrzahl, ja eine Vielzahl von Evangelien entstanden ist. Das ist darum der Fall, weil jeder Evangelist sich als Schriftsteller verstand, der den Gegenstand seiner Darstellung in seiner eigenen Weise auffasste und ihm mit mehr oder weniger großer schriftstellerischer Freiheit den Stempel dieser seiner eigenen Auffassung aufprägte. Und da kein Evangelist ein Stubengelehrter war, sondern jeder für eine Leserschaft schrieb, der er diese seine besondere Auffassung des Evangeliums nahebringen wollte, kamen verschiedene Evangelienschriften in Umlauf, und demzufolge waren bei den verschiedenen Gemeinden unterschiedliche Evangelien in Gebrauch, bis die Sammlung des Neuen Testamentes 4 solche Evangelien für den allgemeinen Gebrauch zusammenstellte, sodass jeder seine vertraute Schrift behielt und zugleich die Evangelienschriften der anderen Gemeinden kennenlernte. Die Auffassung der alten Kirche, dass jeder Evangelist selbstständig geschrieben habe, hatte also insofern ein beträchtliches Wahrheitsmoment, als jeder Evangelist ein selbstständiger Schriftsteller war. Unzutreffend war aber die Ansicht, jeder von ihnen habe unabhängig von den anderen aus eigener oder fremder Erinnerung geschöpft. Als man vor rund 200 Jahren begann, jedes Evangelium in seiner Eigenart zu bedenken, stieß man vielmehr bald auf zweifellos vorhandene literarische Beziehungen zwischen unseren Evangelien. Und seit rund 100 Jahren besteht ein weitgehender Konsens darüber, wie es sich mit diesen Beziehungen im Einzelnen verhält. Den meisten wird das bekannt sein. Nach diesem Konsens ist das kürzeste Evangelium, nämlich das Markus-Evangelium, das älteste unserer Evangelien. Es liegt den Evangelien nach Matthäus und Lukas zugrunde, die den Stoff des Markus-Evangeliums fast vollständig in ihrer eigenen Weise wiederholen und ihn auch in der Reihenfolge darbieten, in der er im Markus-Evangelium begegnet. Die literarische Form des Evangeliums, also die Darstellung des Wirkens Jesu von seiner Taufe durch Johannes an bis zu den Berichten von seinem Tod und seiner Auferweckung, haben Matthäus und Lukas demzufolge von Markus übernommen, der der Schöpfer dieser neuartigen literarischen Gattung gewesen ist. Hatte Augustin das Markus-Evangelium für einen Auszug aus dem Matthäus-Evangelium angesehen, liegt es also tatsächlich umgekehrt. Das Markus-Evangelium bildet die Quelle des Matthäus-Evangeliums und ebenso des Lukas-Evangeliums. Wir sprechen insofern von der Markus-Priorität. Was immer Matthäus und Lukas mit Markus im Ganzen und im Einzelnen gemeinsam haben, haben sie folglich von Markus übernommen. Nun haben diese beiden späteren Evangelien aber auch viele Überlieferungen gemeinsam, die im Markus-Evangelium nicht begegnen. Dabei handelt es sich vor allem um Worte und Reden Jesu, wie zum Beispiel große Teile der Bergpredigt des Matthäus-Evangeliums als Feldrede dem Lukas-Evangelium begegnend und manche Gleichnisse. Auch dieser zweite Komplex gemeinsamer Überlieferung ist, wie der Vergleich von Matthäus und Lukas-Evangelium zeigt, nach Auswahl, Wortlaut und Reihenfolge so eng miteinander verwandt, dass wir mit einer zweiten schriftlichen Vorlage rechnen müssen, die sowohl Matthäus als auch Lukas vorgelegen hat. Anders als das Markus-Evangelium ist uns diese Vorlage aber nicht erhalten. Es handelt sich bei ihr auch nicht um ein Evangelium im gewohnten Sinn, sondern im Wesentlichen um eine Zusammenstellung von Sprüchen und Reden. Diese verlorene Schrift trägt darum gewöhnlich den Namen Spruchquelle. Wir können diese Spruchquelle aus den Evangelien nach Matthäus und Lukas nach Inhalt, Wortlaut und Reihenfolge der Stoffe im Wesentlichen rekonstruieren. Die Ergebnisse solcher Rekonstruktion weichen zwar in manchen Einzelheiten voneinander ab. Vor allem ist der genaue Wortlaut, den die einzelnen Sprüche in der Spruchquelle hatten, nicht immer festzustellen. Aber alle Rekonstruktionsversuche ergeben doch einen Text der Spruchquelle, der eine literarische Qualität besitzt und der nahezu wie eine direkt überlieferte Quelle benutzt werden kann. Wir gehen heute also davon aus, dass Matthäus und Lukas voneinander unabhängig ihren Evangelien das Markus-Evangelium und eine nicht erhaltene, aber rekonstruierbare Spruchquelle zugrunde gelegt haben und sprechen deshalb von der Zwei-Quellen-Theorie. Das Johannesevangelium ist zwar in diese Zwei-Quellen-Theorie nicht unmittelbar einbezogen, es ist aber zweifellos das jüngste der vier Evangelien und schon die Beobachtung, dass es auch die literarische Form eines Evangeliums hat, zeigt, dass es das eine oder andere, beziehungsweise das eine und das andere der älteren Evangelien voraussetzt, wenn es auch einen sehr selbstständigen Charakter aufweist, den wir im Einzelnen noch erschließen müssen. Wenn aber Matthäus und Lukas ihre Evangelien geschrieben haben, indem sie das Markus-Evangelium und die Spruchquelle benutzten und bearbeiteten, und wenn das Johannes-Evangelium vielleicht sogar alle drei älteren Evangelien voraussetzt, dann lässt sich die schriftstellerische Leistung dieser drei jüngeren Evangelien nach Matthäus, Lukas und Johannes relativ leicht an der Art und Weise erkennen, mit der sie ihre Quellen aufgenommen und bearbeitet haben, sowie an dem, was sie mit eigener Hand hinzugefügt haben. Schwieriger ist es dagegen, das Markus-Evangelium, unsere heutige Aufgabe, und die Spruchquelle als schriftliche Literaturwerke zu würdigen. Denn diese beiden Schriften stehen ja am Anfang unserer literarischen Überlieferung. Wir können sie also nicht mit Überlieferungen und Vorlagen vergleichen, auf die sie zurückgreifen, die wir kennen und die von ihnen bearbeitet wurden. Verständlicherweise hat sich seit der Zeit vor rund 150 Jahren, als man erkannt hatte, dass das Markus-Evangelium und die Spruchquelle am Anfang unserer schriftlichen Überlieferungen stehen, das Interesse nicht so sehr auf die Verfasser und die Entstehungsumstände dieser beiden Schriften gerichtet, also auf die Schriftsteller, sondern auf die von ihnen aufgenommenen Überlieferungen. Und auch heute ist es noch so, dass nicht nur in vielen wissenschaftlichen Arbeiten, sondern auch in der populären Literatur vor allem die Frage interessiert, welchen historischen Wert die älteste Überlieferung besitzt, beziehungsweise was Jesus wirklich gesagt und getan hat. Es vergeht kein Jahr, in dem nicht in der weiten Welt mehrere Jesusbücher erscheinen. Solches Interesse ist natürlich legitim und darum will ich angesichts der sehr unterschiedlichen Darstellungen in diesen Büchern auf die hier vorliegende Problematik wenigstens in Kürze eingehen. Vor allem vor der letzten Jahrhundertwende hatte man sich etwa zwei Generationen lang intensiv der Frage nach dem sogenannten historischen Jesus zugewendet. Historischer Jesus bezeichnete dabei und bezeichnet auch heute den wirklichen Jesus, wie er sich der historischen Rückfrage hinter unsere Überlieferung, vor allem also der Rückfrage hinter unsere ältesten Quellen, hinter das Markus-Evangelium und die Spruchquelle, zeigt. Wer sich bei seiner Suche nach dem historischen Jesus vornehmlich am Markus-Evangelium orientierte, versuchte in der Regel ein Leben Jesu zu schreiben, also eine fortlaufende Darstellung seines Wirkens, meist verbunden mit einer Charakterisierung seiner Persönlichkeit und auch seiner persönlichen Entwicklung, die viele Ausleger im Markus-Evangelium meinten, wahrnehmen zu können. Dabei spielte die Frage nach dem Messias-Bewusstsein Jesu ebenso eine Rolle wie die Frage, ob Jesus selbst seinem Tod eine Heilsbedeutung zugeschrieben hatte. Es verging bis um das Jahr 1900 kaum ein Weihnachtsfest, an dem ich ein neues Leben Jesu auf dem Gabentisch lag. Wer sich mehr an der Spruchquelle orientierte, richtete seine Aufmerksamkeit weniger auf das Leben Jesu, das sich ja in den Worten nur wenig widerspiegelt, als auf seine Lehre. Das ist die einflussreichste Schrift, die unter diesem Aspekt geschrieben wurde, war Adolf von Hanachs immer noch lesenswertes Buch »Das Wesen des Christentums«, das Vorlesungen enthielt, die der bekannte Theologe im Jahr 1900 an der Berliner Universität für Hörer aller Fakultäten gehalten hatte, das in zahlreichen Auflagen verbreitet und in 14 Sprachen übersetzt wurde. Doch nur wenige Jahre später erschien 1906 aus der Feder des damals noch wenig bekannten und später vor allem als Urwalddoktor berühmt gewordenen Albert Schweitzer eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, die bis in unsere Tage nachgedruckt wird. Dieses Buch gab zu erkennen, dass die etwa zwei Generationen währende wissenschaftliche Suche nach dem sogenannten historischen Jesus wenig solide Ergebnisse gezeitigt hatte, denn jeder Forscher hatte das eigene Ideal einer vollkommenen christlichen Persönlichkeit in sein Bild der Persönlichkeit Jesu verlegt, oder er ließ Jesus dasjenige verkünden, was er selbst für das Wesen des Christentums hielt, sofern er nicht gar eine fantasievolle Geschichte erzählte und Jesus als Sozialrevolutionär, als politischen Aufrührer, als Schüler Buddhas und was es da alles gegeben hat, darstellte. An diesem Phänomen hat sich im Grunde bis in unsere Tage nichts geändert. nur dass wir die Gründe besser zu kennen meinen, die es so schwer machen, das Bild des irdischen Jesus hinreichend deutlich bzw. eindeutig zu erkennen. Man hat in unserem Jahrhundert im Allgemeinen darauf verzichtet, die beiden ältesten Quellen, das Markus-Evangelium und die Spruchquelle, unmittelbar dem Bild zugrunde zu legen, das man von dem irdischen Jesus zeichnete, sondern man ging und geht im Allgemeinen davon aus, dass auch diese beiden Schriften bereits ohne historisches Interesse verfasst wurden und sehr stark bereits von schriftstellerischen Absichten geprägt sind, mit denen ihre Verfasser eine ihnen vorliegende, meist als mehr oder weniger mündlich angesehene Überlieferung aufgenommen und geprägt haben. Man hat sich deshalb auch bemüht, die entsprechenden schriftstellerischen Elemente abzuheben und zugleich die Geschichte der vorausliegenden mündlichen Überlieferung aufzudecken, um auf solchem Wege auf das Urgestein des Überlieferten zu stoßen. Dabei hat man die Überlieferungsgesetze, die wir auf der schriftlichen Stufe der Überlieferung, zum Beispiel von Markus nach Matthäus oder zu Lukas, beobachten können, auf die mündliche Stufe der Überlieferung übertragen. Ob das möglich und zulässig ist, wird heute mit Recht oft in Zweifel gezogen, da eine mündliche Überlieferung anderen Gesetzen unterliegt als die schriftliche. Jedenfalls bewegen wir uns bei jeder Untersuchung der Überlieferungen, die vor der Spruchquelle und dem Markus-Evangelium liegen, auf methodisch sehr unsicherem Gebiet. Als ein sicheres Ergebnis aller Forschungen hat sich indessen die negative Einsicht herausgestellt, dass unsere Überlieferungen nicht erlauben, ein Leben Jesu zu schreiben. Die Spruchquelle hat die Worte und Reden, die sie überliefert, überhaupt ohne zeitlichen Rahmen locker zusammengestellt. Und das Markus-Evangelium fügt seinen Stoff in weniger als ein Jahr der Wirksamkeit Jesu zusammen. Ernstzunehmende Versuche, ein Leben Jesu zu verfassen, sind deshalb seit langem nicht mehr gemacht worden. Dagegen gibt es nach wie vor zahlreiche Versuche, die authentische Botschaft Jesu zu erfassen und darzustellen. Und dabei gilt im Allgemeinen das ausgemacht, dass im Zentrum dieser Botschaft die Verkündigung der kommenden Herrschaft Gottes stand. Wie diese Herrschaft aber in der Verkündigung Jesu im Einzelnen aufgefasst wurde, ob sie rein zukünftig oder schon gegenwärtig gedacht war, ob sie nur für Israel oder für alle Menschen bestimmt war, welche Rolle Jesus selbst im Zusammenhang mit der kommenden Herrschaft Gottes spielte, über diese und andere Fragen herrscht keineswegs Übereinstimmung. Und diese fehlende Übereinstimmung führt sowohl zu der immer noch anwachsenden Zahl von zwar seriösen, aber in ihren Darstellungen sehr unterschiedlichen Jesusbüchern, die mehr Licht in das Dunkel unserer Überlieferung bringen wollen, als auch zu den zahlreichen Reportagen, die oft weniger auf Information als auf den Reiz des Sensationellen aus sind. Wie aber ist es denkbar, dass die Botschaft Jesu, die zweifellos Anfang und Ursprung des Christentums darstellt, so wenig eindeutig fassbar wird? Die Antwort auf diese Frage ist zu finden, wenn man einen Blick auf die früheste Überlieferung wirft, die wir vom Urchristentum haben, nämlich auf die Briefe des Apostels Paulus. Sie lassen erkennen, dass die frühe Christenheit ihr Bekenntnis zu Jesus an zwei Ereignissen ausrichtete, nämlich an Jesu Geburt bzw. seiner Menschwerdung und an seinem Tod und seiner Auferweckung. In diesem Geschehen, also in dem Geschick Jesu, hat sich für die frühe Christenheit dasjenige ereignet, was Jesus erwartet und verkündet hatte, das Kommen der Herrschaft Gottes. Jesus erwartete, wie auch immer, das Handeln Gottes zum Heil der Welt. Die Christen bekannten, dass sich dies Handeln im Geschick Jesu vollzogen habe. Die Botschaft Jesu und das urchristliche Bekenntnis zu Jesus verhalten sich also zueinander wie Ansage und Ereignis, wie Erwartung und Erfüllung. Weil aber in der Erfüllung die Erwartung aufgehoben, also zugleich überwunden und aufbewahrt ist, war das Interesse der frühen Gemeinde an der Stufe der Erwartung gering. Jesus war für die Gemeinde keine Gestalt der Vergangenheit, sondern der gegenwärtige Herr, dessen Tod und Erhöhung in die himmlische Herrschaft sie verkündigte. Jesu eigene Verkündigung hatte sich erfüllt und war in dieser Erfüllung als Ansage zugleich überholt. Darum begegnet Jesu Verkündigung auch in den Briefen des Paulus gänzlich in der Form ihrer Erfüllung. Wenn das Leben, die Taten, die Botschaft, die Worte des irdischen Jesus, also das, was wir in den Evangelien lesen, bei Paulus keine Rolle spielen. Die Überlieferung der Evangelien, die Worte und das Wirken Jesu, stand also keineswegs im Mittelpunkt des urchristlichen Interesses. Diese Erinnerungen der Apostel, wie die Evangelienstoffe im zweiten Jahrhundert genannt wurden, bildete nicht das Fundament der christlichen Predigt und des christlichen Lebens. Weshalb zum Beispiel Herder meinte, sie seien durch einen besonderen Stand christlicher Erzähler weitergegeben worden, während andere sie für zunächst eher private Erinnerungen halten, die erst in der zweiten Generation aufgezeichnet worden seien. Das Fundament der Verkündigung bildete jedenfalls das Bekenntnis zu Jesus, der von Gott auferweckt und zum Christus und Herrn eingesetzt wurde, nachdem er von Gott dem Tod am Kreuz ausgeliefert wurde. Noch heute springen die altkirchlichen Bekenntnisse wie das Apostolikum und das Nizänum von dem Geboren unmittelbar zu dem Gekreuzigt unter Pontius Pilatus, enthalten aber keine Ansage oder Aussage über das Leben, Wirken und Lehren Jesu. Erst im Laufe der Jahrhunderte wächst den Evangelien jene Bedeutung zu, die sie bis heute besitzen und die unter anderem daran zum Ausdruck kommt, dass die Verlesung des Evangeliums in der Liturgie den vornehmsten Platz einnimmt. Die erste christliche Generation hatte noch gar keine Evangelienschrift. Die relative Bedeutungslosigkeit der Evangelienüberlieferung für die früheste Christenheit lässt aber nicht nur verstehen, warum die Evangelienstoffe nur am Rande der apostolischen Verkündigung begegnet, sondern auch, warum die Evangelisten eine so große Freiheit im schriftstellerischen Umgang mit diesen Überlieferungen besaßen. Da, wo diese Überlieferungen für uns zuerst unmittelbar greifbar werden, nämlich in der Spruchquelle und in dem Markus-Evangelium, sind sie deshalb bereits gleichsam getauft, also im Licht und im Sinn des österlichen Christusbekenntnisses überliefert und von diesem Bekenntnis geprägt worden. Und die Vielfalt und Vielschichtigkeit dessen, was in den Evangelienschriften aufgezeichnet ist, verrät schon als solche, wie stark die Feder des Evangelisten den überlieferten Stoff aus- und umgestaltet und zu einem nicht geringen Maß auch allererst geschaffen hat. Die Evangelisten sind nicht Historiker und Berichterstatter, sondern Verkündiger und Erzähler. Die modernen Menschen, der stark von einem historischen Interesse geleitet wird, macht dieser freie und zum Teil auch schöpferische und historisch ganz unbefangene Umgang mit der Jesus-Überlieferung seltsam erscheinen. Und es darum als verwunderlich ansehen, dass wir so wenig Sicheres sagen können. Aber es ist gerade der historische Blick in die Anfänge und Ursprünge des Christentums, der uns zeigt, wie sehr die Urgemeinde in der Gewissheit lebte, dass sie die Erfüllung dessen erfuhr, was Jesus angesagt und erwartet hatte. Was auch immer die frühe Christenheit von Jesus überlieferte, steht im Licht dieser Erfüllungsgewissheit. Und in dieser Tatsache ist begründet, dass die historische Rückfrage des modernen Forschers nicht leicht zu deutlichen Ergebnissen führt. Der moderne Forscher fragt mit einem Interesse, das den Überlieferungen selbst, die er befragt, fremd ist. Er fragt, so hat man formuliert, nach dem Glauben Jesu oder nach der Verkündigung Jesu, obschon die Überlieferungen, die er befragt, nur den Glauben an Jesus bezeugen wollen und die Verfasser der Evangelien sich die Freiheit nehmen, dies in einer gleichsam divinatorischen Weise zu tun, mit der sie sich sowohl schöpferisch als auch aktualisierend auf die Bedürfnisse ihrer verschiedenen Leser ausrichten. Sie überliefern nicht nur, sondern sie schaffen auch allererst Überlieferungen im Geist des Evangeliums, das sie verkündigen. Damit aber sind wir wieder an den Ausgangspunkt unserer Überlegungen zur Frage nach dem schriftstellerischen Charakter der Evangelien zurückgeführt. Auch das älteste Evangelium, das Evangelium nach Markus, ist keinesfalls einfach eine Sammlung von Erinnerungen an den irdischen Jesus. Es ist ein schriftstellerisches Werk, das den Glauben an Jesus verkündigt. Alles strebt auf die Berichte vom Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu zu, sodass man das Markus-Evangelium nicht ohne Grund eine Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung genannt hat. Zugleich stehen von den ersten Worten des Evangeliums an alle Berichte bereits im Lichte von Passion und Ostern und wollen den Leser nicht nur auf dies fundamentale Heilsgeschehen vorbereiten, sondern es ihm bereits deuten. Wenn wir uns unter dieser Voraussetzung nun dem Schriftsteller Markus noch ein wenig näher zuwenden, so lasse ich die Frage unberücksichtigt, ob uns dies Werk noch in seiner originalen Fassung vorliegt. Es gibt Hinweise darauf, dass unser in das Neue Testament aufgenommene Markus-Evangelium schon die Bearbeitung einer ursprünglicheren Schrift darstellt, gleichsam eine zweite Auflage oder eine Neuausgabe. Die schriftstellerischen Interessen dieser zweiten Hand müssten gesondert analysiert und gewürdigt werden, womit man freilich in einen besonders umstrittenen Bereich der Evangelienforschung eintrete. Diese zweite Hand hat indessen den Bestand des ursprünglichen Evangeliums im Wesentlichen unverändert gelassen, sodass dessen Analyse ohne größere literarische Problematik möglich ist. Der Verfasser dieses ältesten Evangeliums ist uns mit Namen, wie gesagt, nicht bekannt. Es sei denn, der späteren Zuschreibung an Markus läge noch eine zuverlässige Erinnerung zugrunde. Völlig auszuschließen ist das bei dem ältesten Evangelium nicht. Johannes Markus, dem dieses Evangelium zugeschrieben wurde, war kein Jünger Jesu, aber ein Christ der ersten Stunde. Und zwar, wie wir aus den Briefen des Paulus und aus der Apostelgeschichte wissen, ein hellenistischer Judenchrist, der, wie es bei hellenistischen Juden üblich war, einen jüdischen Johannes und einen griechischen Markus Namen trug. Er war missionarisch sehr aktiv und zwar vor allem in Gemeinschaft mit seinem Vetter Barnabas. Er stand sowohl in Beziehung zu Paulus als auch zu Petrus, also zur Heidenmission und zur Judenmission. Und man kann davon ausgehen, dass er vor allem unter solchen Heiden, die als gottesfürchtige Angehörige der Synagoge waren, missioniert hat. Er könnte auch noch gelebt haben, als das Markus-Evangelium verfasst wurde. Jedenfalls war dessen Verfasser gleichfalls ein hellenistischer Judenchrist. Er schrieb ein flüssiges Griechisch von jener Art, wie man es in der hellenistischen Synagoge sprach und schrieb, der allgemeinen Umgangssprache nahestehend und von der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes beeinflusst. Er war ein gebildeter Mann, wie sich schon aus der Tatsache ergibt, dass er mit dem Evangelium eine neue literarische Gattung geschaffen hat, eine originalchristliche Gattung mit einer überragenden Wirkungsgeschichte. Das Charakteristische eines solchen Evangeliums ist, dass es den Weg des von Gott gesandten und geleiteten Heilbringers schildert, der nach seinem irdischen Wirken am Kreuz stirbt, und vom Tode auferweckt wird. Das Markus-Evangelium ist also das erste Evangelium überhaupt, das geschrieben wurde und das alle anderen Evangelien sich zum Vorbild genommen haben. Über den Ursprung dieser literarischen Gattung Evangelium ist viel geschrieben worden, aber die Suche nach möglichen Vorbildern führt immer von Neuem zu der Erkenntnis, dass die Gattung Evangelium in der Geschichte der antiken Literatur eigenartig ist. Sie stellt etwas Neues und Selbstständiges dar. Und das ist verständlich, liegt dem Evangelium doch das einmalige persönliche Geschick Jesu in einer einzigartigen theologischen Deutung zugrunde. Es gibt in der Antike zwar Biografien, aber das Markus-Evangelium verfolgt kein biografisches Interesse, sondern es will das christliche Bekenntnis entfalten und es enthält auch da, wo es von Jesus erzählt, christliche Verkündigung und theologische Lehre. Es gibt in der Antike auch eine sogenannte Memoirenliteratur, die man manchmal mit der Gattung Evangelium verglichen hat. Aber das Evangelium nach Markus reiht nicht, wie es in dieser Literatur üblich ist, einzelne Erinnerungen oder Anekdoten locker aneinander, sondern enthält eine geschlossene Darstellung, in der alles Einzelne aufeinander und auf das Ganze bezogen ist. Die schriftstellerische Leistung des ersten Evangelisten, die von den späteren Evangelien nicht wieder erreicht wurde, beruht wesentlich in dieser zusammenhängenden, erzählerischen Darbietung der zentralen christlichen Heilsbotschaft. Was immer der Verfasser an Überlieferungen, Erinnerungen und Vorlagen, wozu nicht zuletzt das Alte Testament gehörte, verwendet hat, hat er in eine geschlossene Darstellung eingeschmolzen. Der erste Evangelist war ebensowohl ein gebildeter Schriftsteller wie einer mit einer großen poetischen Begabung versehener Theologe. Welche besondere Absicht er mit seinem Werk verfolgt, kann man nur aus diesem Werk selbst zu erschließen versuchen. Da wir ja keine Quellen haben, von denen wir die Hand des ältesten Evangelisten abheben können. Allem Anschein nach schreibt er kurz nach der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels, die nachdem im Jahre 66 der jüdische Aufstand ausgebrochen war, im Jahre 70 erfolgten. Denn wenn der Evangelist Jesus in einem Gleichnis zu den Tempelpriestern sagen lässt, sie hätten den Weinberg Gottes schlecht verwaltet und darum werde der Herr des Weinbergs kommen und sie umbringen, Markus 12, und wenn es an anderer Stelle von dem gewaltigen Tempel heißt, es werde von ihm kein Stein auf dem anderen bleiben, Markus 13, so blickt der Evangelist offensichtlich bereits auf die Katastrophe des jüdischen Krieges zurück. Die jüdische Diaspora hatte sich im Allgemeinen dem Aufstand nicht angeschlossen, aber er bedeutete natürlich auch für sie eine bedrängende Erfahrung und einen tiefen Einschnitt in ihr Leben. Die Zerstörung des Tempels und das Ende des Tempelkultes mit seiner sadduzäischen Priesterschaft, also die Auslöschung des Zentrums, das die vielen Ausgestaltungen, Richtungen, Schulen und Sekten der damaligen Judenheit miteinander verband, mussten eine Neuorientierung des Judentums zur Folge haben, die in der folgenden Generation auch tatsächlich erfolgte, und zwar durch das pharisäische Rabbinat. Auf die Dauer wurde der Tempel durch den Talmud ersetzt. In dieser Zeit des Umbruchs, zu Beginn der zweiten christlichen Generation, eröffnete sich für die junge Christenheit eine große missionarische Chance. Der Tempel hatte für sie schon lange keine Rolle mehr gespielt. Dem Opfer Jesu Christi am Kreuz war kein anderes Opfer mehr hinzuzufügen. Und die ganze christliche Gemeinde verstand sich nicht nur als Gottesvolk, sondern auch als heilige Priesterschaft. War nicht zu erwarten, dass diese Botschaft angesichts der jüdischen Katastrophe unter den Angehörigen der Synagoge ein offenes Ohr finden würde, und zwar nicht nur unter den Juden, sondern vielmehr noch unter den gottesfürchtigen Heiden, die der Synagoge in großer Zahl angehörten und die durch den politischen und militärischen Aufruhr des zelotischen Judentums in eine ganz besonders schwierige Lage gebracht worden waren, denn ihr Anschluss an das aufrührerische Judentum brachte sie unter ihren heidnischen Forstgenossen in den Verdacht des politischen Verrats, und von dem pharisäischen Rabbinat wurden sie nicht mehr in der Synagoge geduldet. In diese Situation hinein dürfte das Markus-Evangelium geschrieben worden sein. Dass sein Verfasser ein bedeutender theologischer Lehrer war, steht außer Frage. Solche Lehrer aber pflegten in der Antike Schüler, um sich zu sammeln, die das, was sie bei ihrem Lehrer lernten, weitergaben. Das taten die heidnischen Philosophen, das taten die jüdischen Schriftgelehrten, das taten ebenso die christlichen Lehrer. Man versteht das Markus-Evangelium am besten, wenn man es als ein Lehrbuch auffasst, als ein Handbuch für die Schüler seines Verfassers, das er in seinem Unterricht verwendet hat. Denn das meiste, was in diesem Evangelium erzählt wird, ist nicht ohne weitere Erläuterung verständlich, sondern setzt zu seinem Verständnis auch heute eine einweisende Belehrung und eindringende Deutung voraus, wie ich noch an einigen Beispielen deutlich machen will. Mit solcher Belehrung und den entsprechenden Geschichten konnten die Schüler dann ihrem Auftrag gerecht werden, das Evangelium zu verkündigen. Denn der frühchristliche Schulbetrieb diente nicht der persönlichen Bildung, sondern er stand ganz im Dienst der Gemeinden. Die Gemeinden aber waren stets missionarische Gemeinden, und sie waren es in der Umbruchzeit nach der Katastrophe des Judentums in besonderer und in besonders erfolgversprechender Weise. Nun also zum Schluss einige Beispiele für diese intensive theologische Gestaltung der Erzählungen im Markus-Evangelium. In Markus 7, 24 bis 30 wird erzählt, wie Jesus auf seiner Reise in die Nähe der alten Hafenstadt Tyrus kommt, also in ein vornehmlich von Nichtjuden bewohntes Gebiet, wo ihn eine heidnische Frau um Hilfe für ihre kranke Tochter angeht. Daraufhin kommt es zu einem bemerkenswerten Dialog. Jesus sagt ihr nämlich, lass zuerst die Kinder satt werden. Denn es gehört sich nicht, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Bedenkt man, dass die Juden gewohnt waren, die Heiden als Hunde zu bezeichnen, sich selbst aber als Kinder, nämlich als Kinder Gottes, so ist Jesu Antwort, die das Verlangen der Frau weder bejaht noch ablehnt, eine Art Provokation. Was sagst du zu meiner Behauptung, dass den Juden zuerst meine Hilfe zuteil wird? Die Frau entgegnet schlagfertig, du hast recht, Herr. Und doch essen die Hunde unter dem Tisch die Brocken der Kinder auf. Darauf sagt Jesus ihr die Hilfe zu. Wenn man nun weiß, dass in den Tagen des Evangelisten Markus von christlicher Seite der Untergang des Tempels nicht selten so gedeutet wurde, dass Gott seinen Bund mit Israel aufgekündigt habe, dann sollen die Leser oder Schüler des Evangelisten diese Erzählung so verstehen, dass Jesus eine solche Deutung des sich über Israel verziehenden Gerichtes ablehnt. Israel ist nicht verworfen, sondern die christliche Gemeinde hat ihr Evangelium weiterhin so an Israel auszurichten, wie sie es auch den Heiden predigt. Und wenn auch im Glauben an Jesus Christus der Unterschied zwischen Juden und Heiden aufgehoben ist, so bleibt auch das Geschichtliche zuerst der Juden davon unberührt. Der Leser des Markus-Evangeliums entnimmt dieser Erzählung also, dass die christliche Gemeinde für Juden und für Heiden offen steht. Und wenn es richtig ist, dass das Markus-Evangelium primär für die Unterweisung der Schüler des Evangelisten bestimmt war, die das Evangelium weitertragen sollten, so wird ihnen gesagt, dass sie ihre missionarische Predigt unter Juden und Heiden auszurichten haben. Dieses Beispiel zeigt, wie sehr der Evangelist nicht einfach Sammler von Überlieferungen ist, sondern ein Schriftsteller, der alles, was er schreibt, auf seine Leser bezieht, sodass es kaum noch sinnvoll oder möglich ist, eine hinter solcher Erzählung stehende historische Überlieferung zu erfragen. Ich gebe dafür ein weiteres Beispiel. Nach allem, was wir wissen, hat Jesus sich auch exorzistisch betätigt und den Sieg über die dämonischen Mächte als Zeichen des Anbruchs der Herrschaft Gottes gedeutet. Das Markus-Evangelium berichtet von mehreren solchen Exorzismen. Es ist aber interessant und aufschlussreich zu beobachten, wie der Evangelist davon berichtet. In Markus 1, Vers 23 und 24 erzählt er, in einer Synagogenversammlung, in der Jesus predigte, habe sich ein Mensch befunden, der einen unreinen Geist hatte und der aufschrie, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, du Heiliger Gottes. Der Erzähler lässt in diesen Worten mit Absicht in der Schwebe, ob der besessene Mensch das Wort führt oder ob der böse Geist aus ihm spricht. Das heißt ja, es war da ein Mensch, der einen unreinen Geist hatte und der aufschrie, was haben wir mit dir zu tun? Mit dieser scheinbar unpräzisen Darstellung will der Evangelist zunächst darauf hinweisen, dass das Böse seine Macht nicht an sich besitzt, sondern dass es nur dort mächtig wird, wo der Mensch ihm in seinem Leben Raum gibt. Das Böse bedarf des menschlichen Mundes und der menschlichen Worte, um die eigene Sprachlosigkeit zu überwinden. Es bedarf der menschlichen Hände, um seine Werke zu tun. Das Böse wird auf diese Weise gleichsam entmythisiert und zu einer Wirklichkeit des geschichtlichen menschlichen Daseins. Zugleich weist der Evangelist auf diese Weise auf die unlösbare Verbindung von menschlichem Dasein und der Macht des Bösen hin. Der Mensch kann sich, wo er böse ist, von dem Bösen nicht distanzieren. Das Böse ist sein Böses. Er selbst ist böse. Er kann also die Verantwortung für das Böse, das er tut, nicht auf den Bösen abschieben. Indem der Evangelist den Menschen und den bösen Geist also aus einem Munde sprechen lässt, zugleich jedoch beide unterscheidet, macht er aber auch deutlich, dass der Mensch und das Böse nicht identisch sind. Vielmehr ist der böse Mensch an das Böse verfallen. Er ist nicht mehr bei sich, sondern er ist außer sich, von sich selbst entfremdet. Er hat sich selbst verloren und gehört nicht mehr sich selbst. Freilich glaubt er, bei sich selbst zu sein, und darin zeigt sich, dass sich das Böse nicht in vereinzelten bösen Gedanken, Worten und Werken erschöpft, sondern dass die Macht des Bösen den Menschen beherrscht und sich im eigentlichen Sinn darin manifestiert, dass der Mensch sich für souverän hält und glaubt, er gehöre niemand anderem als sich selbst, er rede, er spreche, er handle. Täuscht sich der Mensch damit aber, ist er also vom Bösen besessen und darum mit dem Bösen nicht identisch, so gibt es für ihn auch die Möglichkeit der Befreiung vom Bösen, die Möglichkeit, zu sich selbst zurückzufinden, also die Möglichkeit der Erlösung von dem Bösen. Und wenn im Fortgang der Erzählung Jesus dem Menschen durch sein Wort von seinem bösen Geist befreit, so erfahren wir, wo solche Erlösung zu suchen und zu finden ist. Der Mensch findet zu sich selbst, wo er sich dem Worte Gottes öffnet und einen Herrschaftswechsel vornimmt. Er gehört nicht mehr dem Bösen, sondern Gott durch Jesus Christus. In der prägnanten Gestalt einer knappen Erzählung sind also fundamentale Aussagen über den Menschen gemacht, der als Wanderer zwischen zwei Welten sich selbst verlieren oder gewinnen, im Leben oder dem Tod gehören kann. Es dürfte deshalb durchaus im Sinne des Evangelisten sein, wenn wir heute die Erzählungen des Markus-Evangeliums nicht einfach weiter erzählen, sondern als Texte benutzen, die wir auslegen und der Unterweisung zugrunde legen, um mit ihrer Hilfe zentrale Aussagen der christlichen Botschaft zu entfalten. Denn sie wurden mit einer prägnanten, erzählerischen Kunst aufgeschrieben und zu Beginn der zweiten christlichen Generation Menschen, die von den politischen Ereignissen aufgerührt oder aus ihrer Bahn geworfen worden waren, neue Gewissheit zu geben und ihnen das Evangelium von Jesus Christus in dieser Weise zu bezeugen. Ich gebe ein letztes Beispiel für die reflektierte Art, in der sich Markus als theologischer Lehrer und Schriftsteller zu erkennen gibt. Als Jesus von Pilatus verurteilt worden war und zur Kreuzigung abgeführt wird, heißt es in Markus 15, Vers 21, sie zwingen einen gewissen Simon Kyrenaios, den Vater des Alexander und des Rufus, der vom Land kommend vorüberging, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Die Erzählung als solche ist deutlich. Die Soldaten halten einen zufällig des Weges kommenden Menschen an und legen ihm das Kreuz Jesu auf. Diesen Menschen, einen Simon aus der Cyrenaika, stellt der Erzähler als Vater des Alexander und des Rufus vor. Er setzt also voraus, dass seinen Lesern Alexander und Rufus bekannt sind oder noch bekannt sein könnten. Das bedeutet aber, dass Alexander und Rufus Christen sind. Und daraus ist wiederum zu schließen, dass auch ihr Vater Simon, der anscheinend bereits verstorben ist, Christ geworden war. Wodurch ist er Christ geworden? Der Evangelist sagt in seiner Erzählung, weil er sein Kreuz auf sich genommen hat. Der Erzählung zufolge kannte Simon Jesus nicht, als er ihm zufällig auf dem Weg in die Stadt begegnet. Und er lernt ihn kennen, indem er sein Kreuz trägt. Sein Kreuz tragen aber ist ein doppelsinniger Ausdruck. Es ist das Kreuz Jesu, aber indem er es auf sich nimmt, ist es auch das Kreuz Simons. In diesem Doppelsinn spricht vor allem der Apostel Paulus gerne vom Kreuz Christi, durch das mir die Welt gekreuzigt wurde und ich der Welt. Paulus trägt, so schreibt er, die Wundmale Jesu an seinem eigenen Leibe. Denn einer ist für alle gestorben, folglich sind sie alle gestorben. Oder unser alter Mensch ist mitgekreuzigt. Wir finden also in der Darstellung, dass Simon das Kreuz trägt und auf diese Weise zum Christen wird, einen wichtigen theologischen Gedanken, erzählerisch ausgedrückt, den Angelus Silesius einmal in die Worte gefasst hat: Das Kreuz von Golgatha kann dich nicht von dem Bösen, wo es nicht auch in dir wird aufgericht, erlösen. Demnach bedeutet Christsein angesichts des Kreuzes Christi ursprünglich und wesentlich, sich in jene Tiefe menschlichen Daseins zu erniedrigen, die der gekreuzigte Christus auf sich genommen hat. Eine Tiefe, in der der Mensch nichts mehr in der Hand hat, wo er Gottes Gericht über sich anerkennt